Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Mit Miriam C. herzlich willkommen. Seit einigen Jahren wird er ja immer wieder attestiert, ein Boom der sogenannten Autofiktion. Gemeint sind mit Autofiktion meistens Familiengeschichten, Romane über die eigenen Eltern, über das Aufwachsen oder die Herkunft. Und diese Romane werden dann zwar nicht als Autobiografie bezeichnet, aber sie basieren eben doch deutlich erkennbar auf den Erfahrungen der jeweiligen AutorInnen. Es wird dann vielleicht mal ein Detail abgewandelt, fiktionalisiert, aber es sind authentische Geschichten und die scheinen auch beim Publikum sehr beliebt zu sein. Sie bergen aber auch einige Fallstricke. Zuletzt kritisierte etwa eine Frau, die anonym bleiben möchte, dass der Schriftsteller Valentin Moritz sie zu einer literarischen Figur gemacht hat. Moritz schrieb im Rahmen einer Anthologie, Oh Boy, eine Textsammlung zur Männlichkeit, von seinem übergriffigen Verhalten dieser Frau gegenüber. Dabei hatte sie ihn explizit gebeten, das nicht zu tun. Der Fall war im Feuilleton breit diskutiert worden und am Ende hatte der Kanon Verlag die Auslieferung des Buches gestoppt und auch Fehler eingestanden. Wer also muss, vielleicht sogar von Anfang an, mitsprechen, wenn Erfahrung zu Literatur wird? Wie sieht eine Ethik der Autofiktion aus und ist eine Debatte darum nicht längst überfällig? Über diese Fragen diskutiere ich heute mit meinen drei Gästen. Das ist zum einen die Schriftstellerin Daniela Dröscher. Sie schreibt selbst autofiktionale Romane. Mit ihrem Bestseller Lügen über meine Mutter stand sie 2022 zum Beispiel auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Herzlich willkommen, Frau Dröscher.
Hallo, guten Tag.
Ich habe es jetzt etwas beiläufig gesagt. Sie schreiben autofiktionale Romane. Das war ja nicht immer so. Ihr Romandebüt zum Beispiel ist eine historische Fiktion über die Schauspiellegende Pola Negri, einer der ersten Stars des Kinos. Und ja, eigentlich erst dieser zuletzt erschienene Roman Lügen über meine Mutter, das war wirklich Autofiktion. Gab es eigentlich irgendwann mal eine bewusste Entscheidung dafür? Jetzt muss es auch mal die Autofiktion sein in meiner Karriere, in meinem Schreiben?
Ja, man könnte, glaube ich, sagen, ich habe alles daran gesetzt, nicht über mich selbst zu schreiben. Also ich bin mit dem Debüt ins 18. Jahrhundert, mit einer historischen Figur habe ich mich da beschäftigt. Und ich habe mich so Buch um Buch herangeschrieben oder habe mir, glaube ich, Buch um Buch die Erlaubnis erteilen müssen, meinen Gegenstand, meine Erfahrungen so prominent und auch kaum verhohlen zum Gegenstand eines, naja, hochliterarischen Werkes zu machen. Also es ist auch die Frage, welcher Stoff taugt dazu überhaupt? Ist das überhaupt ein literarischer Stoff? Also in dem Buch, das Sie gerade erwähnt haben, geht es ja um eine Hausfrau und Mutter. Und ich dachte lange Zeit, ist das ein Stoff für die Literatur? Und inwiefern war das eine bewusste Entscheidung? Ich glaube, all mein Schreiben zielte gewissermaßen auf dieses Buch und auch auf diese Form. Und in den Essays, die ich geschrieben habe, da war das für mich immer selbstverständlich, interessanterweise, ich zu sagen. Und sehr klar Theorie mit eigenem Leben und Erleben zu verbinden. In der Literatur war das tatsächlich ein Prozess und ein sehr komplexer, mit sehr vielen Fallstricken, wie Sie schon sagten.
Ja, und fand dann seinen Höhepunkt sozusagen in den Lügen über meine Mutter, die Geschichte einer Hausfrau mit einem tyrannischen Ehemann, muss man ihn ja nennen, der seine Frau immer wieder demütigt aufgrund ihres Gewichts, auch seine Tochter, die Figur, also auf der Sie basieren, immer wieder hineinzieht in seinen Hass auf diesen Körper. Hätten Sie das ganze Buch eigentlich geschrieben, wenn Ihre Mutter gesagt hätte, liebe Daniela, bitte auf keinen Fall dieses Buch?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist eigentlich die Gretchenfrage im Hinblick auf dieses Buch tatsächlich. Weil, nein, hätte meine Mutter gesagt, schreib das bitte nicht, hätte ich es auf gar keinen Fall geschrieben.
Ich bin gespannt, was sie im ganzen Entstehungs- und Überarbeitungsprozess dann dazu gesagt hat. Darüber sprechen wir auf jeden Fall auch noch. Mit uns im Studio sitzt eine Literaturagentin, die genau an diesem Punkt des literarischen Prozesses, also der Entstehungs- der Überarbeitungsphase, ins Spiel kommt. Maike Herrmann von der Agentur Graf und Graf betreut AutorInnen, betreut ihre Texte in der Regel noch, bevor sie überhaupt einen Verlag gefunden haben zur Veröffentlichung. Herzlich willkommen, Frau Herrmann.
Guten Abend, danke.
Im Jahr 2011 hat der Schriftsteller Maxim Biller schon in einem Artikel die Ich-Zeit ausgerufen. Also er schrieb, alle wichtigen Romane unserer Zeit, da bürge der Autor, die Autorin mit ihrem eigenen Körper, mit der eigenen Biografie. Jörg Fauser oder Reinhard Götz nannte er da so als Urväter dieser Ego-Literatur. Können Sie eigentlich mit diesem Boom der Autofiktion, wie der immer diagnostiziert wird, können Sie den noch bestätigen als Agentin? Sind der Großteil der Manuskripte, der bei Ihnen landet, Autofiktion?
Ich habe heute tatsächlich noch mal auf meine Liste gewissermaßen geguckt der letzten Jahre und kann das nicht für den Großteil bestätigen. Das macht vielleicht, wenn ich das sehr breit spanne, diesen Begriff autofiktionale, hybride, manchmal ja auch theoretisch inspirierte autobiografische Texte und klassische autobiografische Romane, die das irgendwie kenntlich machen oder offenlegen, machen vielleicht ein Drittel oder so der Texte aus. Und wir sind hoffentlich gewissermaßen repräsentativ. Wir haben einen geringen Anteil an Unterhaltungsliteratur, aber im Wesentlichen vertreten wir AutorInnen, die Literatur und Hochliteratur schreiben. Und natürlich ist es ein Boom, aber es ist nicht die Mehrheit der Texte.
Interessant. Vielleicht ist es einfach die Mehrheit der Texte, die medial diskutiert wird. Das wäre, glaube ich, auch eine These. Was mich jetzt noch interessieren würde, lektorieren oder behandeln Sie dann dieses ein Drittel der autofiktionalen Literatur von Anfang an anders? Wenn Sie wissen, okay, da hat jemand seine, ihre eigene Geschichte, das eigene Trauma vielleicht sogar aufgeschrieben?
Nicht grundlegend. Das wird nicht grundlegend anders gemacht. Manchmal ist es sogar produktiv. Da spreche ich jetzt als Agentin, aber ich habe ja auch lange als Lektorin gearbeitet. Manchmal ist es sogar produktiv, nicht genau zu wissen, wie hoch ist der autobiografische Anteil. Jedenfalls, wenn es um die Bearbeitung des Textes oder Ratschläge zum Text geht. Weil man natürlich in dem Moment, wo man über das Autobiografische ins Gespräch geht, das Konkrete, faktisch Autobiografische, an sehr persönliche Grenzen stoßen kann und es hinderlich sein kann im Gespräch darüber, funktioniert ein Text? Warum funktioniert er? Warum funktioniert er nicht? Warum ist er hier zu lang? Warum ist dieser Teil nicht relevant? Warum ist diese Figur nicht breit genug angelegt oder so? Wenn ich in jedem dieser Fragen, das klingt sehr kritisch, aber man setzt sich ja über Dinge auseinander, wenn ich in jeder dieser Fragen Rücksicht nehmen muss, trete ich der Person jetzt persönlich zu nah, weil sie es nun mal so darstellen wollte, wie es wirklich war, führe ich das Gespräch vielleicht nicht so gut als Lektorin oder Agentin. Ich versuche das immer klar zu trennen, zu sagen, jetzt sprechen wir nicht über deine Geschichte, jetzt sprechen wir über den Text und dann kann man darüber auch als Text sprechen. Das ist das eine, aber ganz kurz vielleicht noch. Natürlich müssen wir aber gleichzeitig gerade in dieser Funktion an Texten zu arbeiten, noch bevor sie an Verlage gehen und in die Öffentlichkeit kommen. Natürlich müssen wir AutorInnen aufklären über Persönlichkeitsrechte, Gefahren, Umgang damit. Das machen wir anfänglich und übergeben es dann gewissermaßen auch an die Verlage.
Und wäre eine Frage, wenn Sie rein hypothetisch Daniela Droschers Buch betreut hätten, wäre eine Frage von Ihnen irgendwann mal im Entstehungsprozess gewesen, was sagt eigentlich deine Mutter dazu?
Auf jeden Fall. Vermutlich auch am Anfang bei einem so prominent von einer familiär auch zuzuordnenden Figur handelnden Buch. Ja.
Also auf die Frage wäre auf jeden Fall aufgekommen. Wir schauen noch eine Metaebene weiter, in der auch die Frage nach dem Umgang mit der autofiktionalen Literatur gerade eine große Rolle spielt, nämlich in der Wissenschaft. Mein dritter Gast ist die Literaturwissenschaftlerin Elisa Altenhof. Sie arbeitet an einer Promotion zur Selbstdarstellung in autobiografischen Erzählungen und sie arbeitet parallel auch als Fachberaterin in der Belletristikabteilung des Kulturkaufhaus Dussmann. Herzlich willkommen, Frau Altenhof vom Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, danke.
Inwiefern ist denn die Autofiktion interessant für die Literaturwissenschaft im Allgemeinen, aber vielleicht auch für Sie als Literaturwissenschaftlerin im Speziellen?
Die Literaturwissenschaft hat die Möglichkeit, Texte anzuschauen im theoretischen Rahmen und eben auf der Basis von dem, was historisch schon oder kulturhistorisch schon besprochen wurde, auch philosophisch schon dazu gesagt wurde, anders auf die Texte zu schauen. Und zum Beispiel die Ethik im Bereich Life Writing, was im englischsprachigen Raum ja eher in der Biografie- und Autobiografieforschung besteht, ist eine Ethik, die schon seit Ende der 90er und auch nochmal Anfang 2000 theoretisch schon bearbeitet wurde oder seitdem schon wird. Die Fragen, die existieren.
Sie haben jetzt schon gesagt, das sind ja eigentlich jahrhundertealte Fragen der Literaturgeschichte. Ja. Wenn man in die Geschichte schaut, dann stellt man fest, Autorinnen haben immer schon eigene Erfahrungen zu Literatur gemacht. Ein ganz prominentes Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum ist natürlich Thomas Mann mit seinen Buddenbrooks. In denen haben sich auch ganz viele, ja nicht nur Familienmitglieder von Thomas Mann, sondern ja auch Menschen aus Lübeck wiedererkannt und waren gar nicht einverstanden mit dieser Darstellung. Was würden Sie denn sagen, vielleicht auch im Vergleich zu den Buddenbrooks, das ist 1901 erschienen, gibt es etwas Spezifisches, was die gegenwärtige Autofiktion ausmacht?
Also die Buddenbrooks sind natürlich ein sehr bekanntes Thema, wo es im Roman diskutiert wurde, wo dann ganz Lübeck in Aufruhr war. Tatsächlich ist es ja so, dass in der Autobiografieforschung, das geht ja noch viel weiter zurück. Also selbst Rousseau mit seinen Bekenntnissen hat auch sehr viele Peinlichkeiten aus seinem Leben auch erzählt und so weiter. Es hat ja eine sehr, sehr lange Tradition, die nicht erst jetzt aufkommt, sondern die wirklich schon sehr lange existiert. Aktuelle Beispiele wären natürlich auch noch Karl-Uwe Knausgard mit seinem Epos, wurde ja auch quasi innerhalb der eigenen Familie verklagt. Das heißt, diese Debatten um Ethik, die müssen in unterschiedlichen Bereichen eigentlich geführt werden, wo wir überlegen müssen, befinden wir uns in einem rechtlichen Rahmen oder befinden wir uns auf einer moralischen Ebene? Wie lassen sich überhaupt Praktiken ableiten aus der Theorie?
Und hat sich da jetzt speziell in der Gegenwart dann mal was verändert? Ist das schwieriger oder einfacher geworden?
Naja, also an dem Beispiel, oh boy, haben wir ja gesehen, dass es nicht einfacher geworden ist. Ich denke, weil der Kontext der Zeit sich verändert, ja, und weil es immer darauf ankommt, worum es auch geht, was sind die Themen und wer hat sozusagen ein Mitspracherecht an diesem Text. Mhm. Und in der Life-Writing-Forschung ist zum Beispiel der Aspekt auch von Relationality, also Relationalität, sehr, sehr wichtig. Also da geht es eben auch darum, was für eine Rolle hat die andere Person, über die geschrieben hat, in dem Text oder wie muss man die quasi mitdenken? Lässt sich eine Autobiografie überhaupt ohne einen anderen erzählen.
Frau Droscher, wie war das bei Ihnen im Entstehungsprozess? Es taucht ja auch nicht nur Ihre Mutter in Ihrem Buch auf, sondern andere Familienmitglieder, Menschen aus dem beruflichen Umfeld Ihrer Eltern. Haben Sie da irgendwann eine Liste angefertigt, wie viele Menschen man jetzt informieren oder sogar um Erlaubnis fragen muss?
Also so eine Liste habe ich nicht angefertigt. Ich bin gedanklich gerade nochmal zurückgereist zu einer Art Anfang für dieses Buch. Und zwar saß ich in einem Seminar zu Persönlichkeitsrecht im LCB. Und der Anwalt, der dieses Seminar geleitet hat, hat eine grundlegende Frage immer wieder oben drüber geschrieben über die ganze Diskussion. Hat gesagt, ihr müsst euch fragen als AutorInnen, das ist die entscheidendste Frage, habt ihr irgendwo Rachemotive in eurem, also was ist der Motor des Schreibens? Was steckt dahinter? Was treibt euch an? Und ich würde ja für mein Schreiben sagen, also es ist der berühmte Satz, aber er ist tatsächlich auch für mich im Kleinen gültig. Ich will verstehen. Ich schreibe, um etwas verstehen zu können, was ich ohne dieses Schreiben nicht verstehen könnte. Und das heißt, die Fiktion, die ich auch immer sehr hochhalten würde in diesem Kompositum, Autofiktion, die Fiktion ist ein Mittel, um Dinge erkennen zu können. Und die Fiktion schützt mich, also mich als Autorin, sie schützt aber auch die Menschen, von denen ich erzähle. Autobiografisch, autofiktional, halbbiografisch. Es gibt so einen schönen Satz, so eine Faustregel könnte man fast sagen. In der Autobiografie kann man lügen auf Teufel komm raus und niemand wird es merken. Und in der Autofiktion kann man schamlos die Wahrheit erzählen, weil man ist geschützt. Man ist durch das Kleid der Fiktion gewissermaßen geschützt. Und diese Frage nach der Wiedererkennbarkeit, die ist relevant. Und trotzdem habe ich in meinem Buch in einer Art Prolog mein Verfahren sehr transparent gemacht. Und ich habe gesagt, ich muss, um diese Geschichte erzählen zu können, ich muss meine Eltern in Figuren verwandeln. Das heißt, es ist keinesfalls 1:1 zu nehmen. Das ginge gar nicht. Also life is bigger than fiction, sage ich immer. Diese Geschichte könnte ich gar nicht 1:1 zu erzählen und das wäre auch gar nicht mein Anliegen gewesen. Das heißt, wir wissen niemals als Leserin, was davon ist wahr, was ist erfunden, in welchen Anteilen. Aber der Kern der Geschichte, der ist wahr, der ist authentisch und ich glaube, daraus bezieht das Buch seine Energie. Mhm. Also ich bin Kind einer mehrgewichtigen Mutter oder Kind eines fettfeindlichen Vaters, könnte man auch sagen.
Und Rache war kein Motiv dabei, die Autofiktion dieser Geschichte aufzuschreiben. Wäre das ein Tipp, Frau Herrmann, den Sie auch Ihren AutorInnen geben würden? Oder Sie haben eben auch schon von diesen juristischen Unterweisungen gesprochen, die bei Ihnen in der Literaturagentur stattfinden. Was sind da so Ratschläge, die man AutorInnen von Autofiktion mitgibt?
Im ersten Schritt geht es ja darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. In jedem Verlagsvertrag, in jedem Vertrag, den eine Autorin mit dem Verlag unterzeichnet, steht aber auch, dass sie sich verpflichtet, den Verlag auf mögliche persönlichkeitsrechtliche Risiken, genauso ist es nicht formuliert, aber hinzuweisen. Und diesen Prozess können wir dann begleiten, aber da ist der Verlag letztlich entscheidend. Also erstens ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es da womöglich Schwierigkeiten gibt, dass man sich durch Verfremdung und andere Mittel davor schützt. Dann gibt es natürlich formale Mittel, wie etwa Disclaimer, die in einem Buch am Ende geschrieben werden. Dies ist ein Werk der Fiktion. Und in den meisten Fällen, die ich aber begleitet habe, in denen diese Thematik aufkam, war das dennoch im Schreibprozess bis annähernd zum Schluss hin kein Thema. Und ich denke, das ist auch richtig oder wichtig so gewesen, dass eine Autorin, ein Autor den Text erstmal so schreibt, wie er kommt, wie er sein muss. Die Abklärung mit der Familie steht meistens sehr weit hinten in diesem Prozess zeitlich. Oft wird die erst gemacht, wenn ein Text wirklich fertig ist, weil das ja nun auch der Text ist, um den es geht, der am Ende in die Öffentlichkeit geht. Der wird dann, das wäre dann auch meist unser Ratschlag, der Familie vorgelegt und in, ich glaube, allen Fällen, die ich kenne, wird dann eine Einigung erzielt, wird vielleicht nochmal etwas verfremdet, wird vielleicht nochmal ein Name aus irgendwelchen Gründen geändert, werden noch kleine Stellschrauben angezogen. Aber dass ein Werk an diesem Punkt noch verhindert würde, ist mir in den Jahren dieser Arbeit nicht untergekommen. Mhm. Und dennoch trägt man damit das Risiko immer bis ganz zum Schluss.
Jetzt hat Daniela Droscher es gerade so formuliert, dass die Autofiktion eben auch eine Wahrheit über das eigene Leben hervorbringen kann. Es gibt sicher Romane wie Lügen über meine Mutter, vielleicht auch Vatermal von Nitschati Üziri, das Sie bei der Agentur Graf und Graf, Frau Herrmann, vertreten. Auch eine autofiktionale Geschichte, eine postmigrantische Geschichte. Geschichten, vielleicht Autofiktion, von denen man sagen würde, das sind bereichernde Geschichten zu lesen, denn sie erzählen uns von Stimmen, die wir noch nicht so oft gehört haben in der Literatur, die vielleicht unsichtbar an den Rand gedrängt sind. Und das sind wichtige Romane, die wir heute lesen wollen. Autofiktion kann ja nun aber auch von den Gewinnern erzählt werden oder es kann unglaublich authentische Geschichten von Tätern geben. Und das lyrische Ich, ein Begriff, der auch in einer prominenten Feuilleton-Diskussion vielfach bemüht wurde, das lyrische Ich kann auch zu also einem Deckmantel, einem Schutzschild, einem Versteck werden, wo genau eben nicht definiert werden muss, was jetzt eigentlich wahr ist. Und die Autofiktion kann auch zu einer Grenzverletzung eben der anderen werden. Ich habe den viel diskutierten Fall des Autors schon angesprochen, Valentin Moritz, der also eine körperliche Grenzüberschreitung beschrieben hat in seinem Text Ein glücklicher Mensch, der in der Anthologie Oh Boy erschienen ist, dann vom Verlag zurückgezogen wurde nach scharfer Kritik. Frau Herrmann, Autofiktion von Tätern wollen wir gerade nicht lesen, oder?
Ich denke nicht. Wobei ich zu dem Fall Valentin Moritz, ich habe jetzt agentisch damit nichts zu tun, ich möchte mich darüber auch nicht auslassen, aber ich finde es wichtig, dass es, soweit ich weiß, keine persönlichkeitsrechtliche Frage war, sondern eine moralische Frage, die da diskutiert wurde. Mhm. Und auch der Beschluss des Verlages, das zurückzuziehen, darauf zurückgeht. Das hatte eine ganz eigene Dynamik. Denn es wird ja auch nicht ausgeführt in dem Text. Es wird nur zugestanden, dass es einen Übergriff gegeben hat.
Und es bleibt tatsächlich sehr vage, also die Umstände und das Opfer, die Betroffene in dieser Situation sind auch nicht erkennbar, Also nicht für Außenstehende, sondern offensichtlich nur für sie selbst.
Sie haben das Beispiel Nitschati Üziri genannt. Das ist ja im Grunde ähnlich wie Deniz Utlu, Vaters Meer, was auch in diesem Herbst erschienen ist. Sind es, glaube ich, am Ende doch die Geschichten und die spezifischen Themen, die uns interessieren. Und dann sind es nicht zufällig in diesen Fällen postmigrantische Autoren. Und die ließen sich in eine Reihe stellen mit vielen anderen, gerade postmigrantischen Stimmen in den letzten 10, 12 Jahren, weil das eben die Geschichten sind, die wir noch nicht so oft gehört haben. Dann geht es häufig in autofiktionalen Texten um Fragen des Klassismus. Daniela Droschers voriges Buch Zeige deine Klasse wäre ein Beispiel dafür, auch wenn es nicht romanhaft ist. Christian Baron, Ein Mann seiner Klasse. Da geht es gar nicht so sehr um die Schreibweisen, möchte ich mal sagen, die neu wären, sondern eben die Geschichten und Themen. Und da ist es natürlich kein Zufall, dass das alles autofiktionale Texte sind, weil diese Menschen nun mal über ihr Leben, ihre Familie und so weiter schreiben. Aber da ist es nicht so sehr ein Interesse an der Form als an den Stoffen. Mhm. Und ich muss erst nachdenken, um einen einzigen Text aufzurufen, dem es wirklich autofiktional, autobiografisch um Täterschaft geht in der deutschen Literatur. Mir fällt noch keiner ein.
Ich hoffe, er muss nicht noch geschrieben werden. Aber Frau Altenhof, Sie als Literaturwissenschaftlerin, wahrscheinlich würde sich die Literaturwissenschaft einer Bewertung entziehen, ob jetzt ein Text wie von Valentin Moritz hätte geschrieben werden sollen oder nicht. Aber wie schauen Sie denn aus der Distanz und eben vielleicht mit Ihrem Wissen um die ethischen Diskussionen der Autofiktion auf diesen Fall, auf diese Diskussion?
Also der Schutz der Betroffenen steht natürlich an erster Stelle. Wenn ich mich dazu jetzt so positionieren muss, würde ich schon sagen, der Text, also der hätte natürlich in dieser Form so gar nicht erst erscheinen dürfen, weil die Betroffene sich ja auch vorab gemeldet und es auch mit dem Autor schon kommuniziert hatte. Aber aus einer wissenschaftlichen Perspektive darüber nachzudenken, diese Täterschaft sozusagen anzuschauen und auch diesen Text, den ich auch gelesen habe, näher anzuschauen, diese Diskussion kippt jetzt völlig hinten über. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil der Text an sich, der reflektiert das eben nicht besonders stark. Und ich hätte mir dann mehr
also eigene Täterschaft
reflektiert er nicht. Und ich hätte mir eigentlich mehr dann eine Diskussion darüber gewünscht. Jetzt ist dieser Text so nicht mehr verfügbar, aber ich hätte es hilfreich gefunden, quasi da anzusetzen und zu schauen, was erreicht dieser Text nicht. und warum nicht.
Mhm. Ja. Und vor allem mit literarischen Mitteln auch
genau.
nicht.
Mhm. Ja. Und gerade wenn es darum geht, es wird mit Literatur eine Aufarbeitung versucht, es wird sich auch an ein Thema herangetraut. Letztendlich ist das natürlich auch immer, also wenn wir über Ethik sprechen, sprechen wir ja immer in gewisser Weise, denke ich, auch über etwas, was eben noch nicht etabliert ist. Ja, und eine gewisse Form von Tabubruch oder eine gewisse Form von Themen, die schwer zu fassen sind. Sozusagen dahin gehen, wo es auch ein bisschen wehtut. Ja, also da zu schauen, warum entstehen da Irritationen. Da muss ich sagen, ist sozusagen die ganze Diskussion jetzt außenrum so groß geworden, dass, wenn man sich aber eigentlich den Text anschaut, die fast in sich zusammenfällt, weil dieser Text, der erreicht diese kritische Auseinandersetzung nicht, die er eigentlich verspricht. Das hätte ich mir eigentlich im Nachhinein gewünscht als Diskussion.
Ja, Sie haben auch vorhin gesagt, Frau Altenhof, jede Zeit hat sozusagen ihre Autofiktion und beim Thema sexualisierte Gewalt springt die öffentliche Diskussion nach MeToo sicher ganz besonders sensibel darauf
Absolut.
An und eine innertextliche Diskussion sozusagen der literarischen Mittel dieses Textes ist, glaube ich, tatsächlich auch verpasst worden. Frau Dröscher, wie haben Sie das denn beobachtet als Autorin, die ja auch eine gewisse Gerechtigkeit ihren Figuren gegenüber hat herstellen müssen?
Ja, ich hatte beim Lesen des Textes den Eindruck, er verirrt sich eigentlich in die andere Richtung. Also da ist nicht Rache das Motiv, sondern das ist eigentlich ein apologetischer Text. Oder der Text versucht, ein bisschen Abbitte zu leisten, ne, vor sich selbst. Und das ist sozusagen eigentlich ein Selbstgespräch. Weil Elisa vorhin sagte, es geht um Beziehungen, es geht um das Verhältnis zu anderen, also das Ich muss sich sozusagen in seinen Machtverhältnissen reflektieren, positionieren, neu erfinden, überschreiben. Also all diese Möglichkeiten gibt es in der Autofiktion. Und ich finde, das Zauberwort ist wie. Also wie mache ich das und mit welchem Interesse? Also da sind wir eigentlich wieder beim Motor. Was ist der Motor für einen Text? Was steht dahinter? Und das würde ich noch nicht mal an dem Willen so unbedingt festmachen, sondern auch an dem Unbewussten. Also ein Text muss auch fließen dürfen. Der muss sozusagen auch springen dürfen in eine Offenheit. Und ich finde, bei diesem Text merkt man, der hat ganz viele Zügel angelegt, sich selbst. Und mir fallen noch andere Texte dazu ein. Und dann wird es ästhetisch auch nicht gut. Dadurch, dass er versucht hat, die Geschichte oder den Übergriff gar nicht zu erzählen, weil das sollte er nicht, aus sehr, sehr, sehr berechtigten Gründen. Er hat das aber trotzdem versucht und das ist sozusagen die Quadratur des Kreises.
Ja, es ist, glaube ich, nur ein Satz oder es sind zwei Sätze im Text, in denen das sozusagen angedeutet wird. Ansonsten ist es ein Text ja aus der Ich-Form, der sich erstmal sehr essayistisch liest, der also über Männerfreundschaften, von Männerfreundschaften handelt, von der Sozialisation als Mann und dieser Übergriff ist tatsächlich ein Satz, ich glaube, es sind ein oder zwei Sätze in diesem Text.
Genau, und vor allem in einer Anthologie, weil das, was jetzt so schade ist, es sind ganz wunderbare Texte, ja auch sonst in dieser Anthologie, die jetzt gar nicht weiter so diskutiert werden, von Dinja Gyecheter zum Beispiel auch oder Kim de Lorison und so weiter. Und es hätte einen anderen Kontext gebraucht, als Aufgabe dann der Herausgeber, dem einen Rahmen zu geben. Ja, und das wäre eine Möglichkeit gewesen.
Ein Vorwurf, der tatsächlich öfter geäußert wird der Autofiktion gegenüber, ist die des vermeintlich Therapeutischen. Die israelisch-französische Soziologin Eva Illouz hat vor einigen Jahren die Allgegenwart eines therapeutischen Narrativs, also in unserer gesamten Gesellschaft, diagnostiziert. Von der Eheberatung bis zum Coaching der Fußballnationalmannschaft wird also alles in einen therapeutischen Kontext gestellt, als Therapiegespräch markiert. Auch die Autofiktion steht unter einem ähnlichen Verdacht. Frau Dröscher, Sie haben schon angesprochen, Sie haben erstmal überlegt, ob das Leben, der Alltag einer Hausfrau überhaupt Literatur sein könnte. Was oft mit dem Vorwurf dieses Therapeutischen einhergeht, ist ja dann der Abspruch des Literarischen. Ja, das ist keine Literatur, das ist nur ein Traumtagebuch, das ist nur eine Familienaufstellung oder so etwas. Sie müssen sich jetzt nicht gegen diesen Vorwurf verteidigen, aber was steckt für Sie denn dahinter?
Ich finde, es sind hochinteressante Abwehrstrategien, die in diesem Vorwurf oder in diesem ästhetischen Urteil schlummern. Es verkennt die lange und sehr komplexe Tradition der Autofiktion. Für mich beginnt eine bestimmte Strömung mit den Confession Poets, also eigentlich aus der Lyrik kommt, Sylvia Plath und Anne Sexton.
Die Bekenntnisgedichte.
Bekenntnislyrik, die sehr eng am eigenen Leben geschrieben haben und eben auch am weiblichen Leben. Ne? Also da sind Themen drin wie Mutterschaft oder Vereinbarkeit von Arbeit und Kinder haben. Und das sind sozusagen andere Themen und vermeintlich kleine Themen, die nun die literarische Bühne betreten. Und da möchte man ja die Frage sofort zurückgeben und die Frage stellen, wer entscheidet denn bitte Geschichte über diese Wertigkeiten oder Nichtwertigkeiten. Und da sind wir wieder bei den Machtverhältnissen. Diese ganze Debatte ja letztendlich auch prägt. Und das Therapeutische, also ich glaube, jeder Mensch, der schreibt und vielleicht auch jeder Mensch, der liest, der wird sofort bestätigen, in Anteilen ist es das selbstverständlich. Also das bessere Leben oder die Erkenntnisse oder das Interesse an Abgründen oder auch das Kathartische, das Literatur haben soll und darf, natürlich ist es dabei, aber als Element. In meinem Schreiben oder auch viele Bücher, über die wir bisher gesprochen haben, da ist ja ein soziologisches Interesse sehr, sehr vordergründig. Mhm. Ne? Also da schaut man sich individuelle Geschichten, Familienaufstellungen und so vor einer großen Folie an. Also und man versucht den zeitlichen Horizont und die geschichtliche Dimension immer mitlaufen zu lassen und die Menschen, die man erzählt, die Figuren eigentlich als historische Subjekte zu erfassen. Und dann ist die Frage, was soll es so therapeutisch machen? Vielleicht die Ich-Perspektive, weil die so eine Intimität natürlich mit sich bringt. Und es ist aber eine sehr direkte Perspektive. Also ich mag sie sehr als Leserin und als Autorin. Ich finde, auch da ist die interessante Frage, wer spricht? Wer sagt das denn?
Frau Herrmann, mussten Sie schon mal die Rückfrage stellen, ob das jetzt nicht eher in die Therapiesitzung gehört, das Manuskript, was gerade auf Ihrem Schreibtisch lag?
Direkt gestellt habe ich sie nie, aber ich berühre diese Punkte. Das heißt aber nicht, dass ein Text dann schlechter wäre oder schlechter dafür qualifiziert, auf dem Buchmarkt zu erscheinen. Es ist nur, manchmal sind es sehr sensible Momente. Ich möchte aber in demselben Zusammenhang auf einen anderen Punkt hinaus. Wir haben vorhin kurz die Buddenbrooks aufgerufen, ja. Ein großer Familienroman, ein großes Narrativ. Das Interessante und ich glaube, das Neue an der Autofiktion, über die wir jetzt sprechen, der letzten, sagen wir mal, grob 10 Jahre, ist ja eher die Veränderung in der Form, dass es nicht mehr darum geht, große Narrative zu schaffen oder große Familienromane oder auch die eine schlüssige Autobiografie, die in einem gelungenen und stimmigen und abgeschlossenen Narrativ von einem Leben erzählt, sondern dass wir es eher mit hybriden Formen, die, wie Daniela Dröscher gerade ausgeführt hat, auch sich sozusagen vermeintlich kleineren Interessenspunkten und Themengebieten zuwenden, zu tun haben. Hybride Formen, die abbrechen, die nicht linear sind. Ich sag auch mal den Namen Kim de Lorison mit Blutbuch, das im letzten Jahr den Deutschen Buchpreis gewann und dass ich das Glück habe zu vertreten, das Buch und die Autorin Person, wo es ja keine Linearität, keine Chronologie gibt, immer wieder neue Ansätze, neue sprachliche Ansätze, auch verschiedensprachige Ansätze, um eine Identität, eine Ich-Werdung zu beschreiben. Das macht für mich am stärksten das Trendhafte aus, die hybriden Formen, die sozusagen neu belebt wurden. Das sind oft Mischformen, die ins Essayistische grenzen, die ins Wissenschaftliche manchmal gehen. Da sind meines Erachtens die Vorbilder natürlich im französischen Raum, aber auch stark im englischsprachigen Raum mit Autorinnen wie Emily Pine, Annie Ernaux natürlich, wie Sigrid Nunez, die oft auch beispielsweise Lektüren reinzitieren, die einen Text eher wie einen Gedankenweg anlegen, in den alles Mögliche hineingehört. Aber eben nicht das eine große Narrativ, das sagt, so war's, das ist die ganze Geschichte und hier beginnt sie und hier endet sie. Und das ist das Spannende, das ist auch das Komplexe, auch das Herausfordernde oft.
Sie haben jetzt ein paar internationale Vergleichsgrößen genannt. Frau Altenhof, Sie beschäftigen sich ja auch viel mit internationaler Literatur. Gibt es denn sowas wie einen spezifisch deutschen Blick auf die Autofiktion?
Ich würde schon sagen, dass diese Tradition von Dichtung und Wahrheit so in Deutschland eben sehr ausgeprägt ist und auch in einer germanistischen Haltung immer noch sehr stark so vertreten ist. Ich würde auch sagen, dass das im englischsprachigen Raum viel breiter ist und dass eben diese Life-Writing-Forschung, das sagt es ja auch, es inkludiert ja viel mehr. Patti Smith, wenn sie eine Memoir schreibt, dann ist das sozusagen der Text, der als Buch veröffentlicht wurde. Aber sie hat ja auch ihre Songtexte, sie hat aber auch ihre Texte, die sie auf Instagram in lyrischer Form darlegt und so weiter. Und das wird zum Beispiel alles mit einbezogen. Das würde ich schon sagen. Und dann gibt es natürlich so spezifische Traditionen auch. Also mir ist eben auch noch eingefallen, Edouard Louis und Didier Ribon zum Beispiel in Frankreich, die ja auch einen sehr starken autobiografischen, aber auch politischen Diskurs in ihre Texte einbauen. Also wo es ja so eine soziologische Grundlage eigentlich hat, wo die Texte eigentlich auch schon sich selbst erforschende Texte sind, aber sehr, sehr nah am gesellschaftlichen Geschehen und eben auch probieren, etwas aufzuarbeiten. Und ich denke eben auch an Joan Didion, die große amerikanische Essayistin, die ja auch gesagt hat, we tell ourselves stories in order to live. Und Stories sind ja immer fiktionalisiert, ja. Also auch Erinnerung ist ja immer konstruiert. Das ist auch wichtig, im kritischen Blick aus der Wissenschaft immer im Kopf zu behalten.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Die Ethik der Autofiktion ist unser Thema. Wer muss eigentlich mitsprechen dürfen, wenn aus dem eigenen Leben Literatur wird? Die Literaturwissenschaftlerin Elisa Altenhof ist bei mir, Literaturagentin Maike Herrmann und die Schriftstellerin Daniela Dröscher. Und wir waren gerade bei dem internationalen Vergleich der Autofiktion. Frau Herrmann, wollten Sie noch was ergänzen?
Es gibt meines Erachtens wenig deutsche Autorinnen, die ähnlich den gerade genannten internationalen Autorinnen schreiben oder erfolgreich publizieren. Einer, der mir einfällt, ist Daniel Schreiber, der eben auch eher als autobiografischer Essayist, wenn man so will, schreibt, aber bei dem es auch sowohl um soziologische Themen, da wird auch Forschung, da werden Theorien diskutiert, das wird in Zusammenhang gestellt mit sehr subjektiven Erzählungen, die durchaus auch eins zu eins autobiografisch verifiziert zumindest sind. Und gleichzeitig ist es auch eine dieser hybriden Formen, die nicht die eine große erzählerische Bewegung macht und so eine Totalität behauptet. Ich sitze ja an der Stelle, wo Manuskripte Bücher werden oder eben auch nicht. Und ich merke, dass eine gewisse Vorsicht in den Verlagen schon auch da ist gegenüber solchen Formen, weil sie oft sehr komplex, sehr anspruchsvoll sind. Der glückliche Fall von deinem Buch, Daniela Dröscher, ist fast eine Ausnahme, wo sozusagen auch eine komplexe und vielschichtige Form auch mit einem kommerziellen und überhaupt sehr großen Erfolg einhergeht.
Was würden Sie denn sagen bei Ihnen in der Agentur? Was sind denn die stichhaltigsten Gründe, Einwände gegen Autofiktion, die Sie dann auch in Erwägung ziehen, wo Sie tatsächlich sagen würden, okay, das ist tatsächlich die Grenze?
Manchmal sind die Themen tatsächlich noch zu klein, zu schmal. Im Englischen gibt es ja sehr viel Memoir, wo sich sozusagen, Beispiel wie jetzt Leslie Jameson oder so, mit Die Klarheit, wo es um Alkoholismus in einer bestimmten Lebensphase geht, daraus wird ein sehr stimmiges Buch. So, ich bekomme natürlich viele Manuskripte in die Hand von sehr jungen Schreibenden, die vielleicht auch noch an den Schreibuniversitäten sind und eine bestimmte Phase ihres Lebens schon mal beschrieben haben. Dann bleibt eine Autofiktion potenziell tatsächlich klein und schmal, und der Vorwurf, sage ich mal, der schon seit Jahren immer wieder aufkommt, dass es dann bei der Nabelschau bleibt, der ist dann manchmal berechtigt. Natürlich gibt es Ausnahmen davon, aber da sind wir dann wieder bei den Stoffen und Geschichten. Und dann sind es tatsächlich oft die postmigrantischen AutorInnen, die eben eine andere Geschichte zu erzählen haben. Ich möchte auch da mal einen Namen nennen, Mina Haver, in diesem Frühjahr bei Surkamp erschienen, für Seka, eine sehr junge Autorin, die Geschichte ihrer bosnischstämmigen schweizerischen Familie erzählt, die eigene Biografie abgleicht an den Nachwehen der Jugoslawienkriege der 90er Jahre, als sie noch gar nicht auf der Welt war. Das ist einer dieser wenigen komplexen, auch formal komplexen Texte, die es in einem großen Verlag geschafft haben. Aber die Vorbehalte sind oft dann eben eher Marktargumente, ja. Die Angst, dass etwas nicht verkäuflich sei, die Angst, dass es zu anspruchsvoll sei und so weiter.
Aber ist das tatsächlich berechtigt? Frau Altenhof, Sie arbeiten ja auch, ich habe es eingangs erwähnt, in der Belletristikabteilung vom Kulturkaufhaus Dussmann als Fachberaterin für Belletristik. Da gab es ja einige große Verkaufsschlager in letzter Zeit. Benjamin von Stuckrad-Barre, Noch wach, ein autofiktionaler Roman, wenn man so will.
Ja, auf jeden Fall. Also dieser Roman hat natürlich für wahnsinnig viel Spannung gesorgt, im Voraus auch, weil es ein großes Geheimnis um dieses Buch ja erstmal gab und dann der Erstverkaufstag sozusagen gesetzt war. Und ja, da gingen morgens die Türen auf und die Leute rannten ins Haus. Und das sind dann interessante Beispiele, wo das eben so sichtbar wird und wo ja Benjamin von Stuckrad-Barre auch als Autor dann auf dem Cover des Spiegel abgedruckt war und auch mit einem Interview, wo er dieses Spiel ja letztendlich auch um Wahrheit und Fiktion auch nochmal fortgeführt hat. Ich wollte eben aber auch nochmal auf Maikes Punkt eingehen, weil diese aktuellen Trends oder auch Tendenzen, das finde ich schon sehr sichtbar. Also dass gerade sehr, sehr viele postmigrantische Stimmen da sind. Da gibt es eben zum Beispiel auch mit dem Mutterthema, Sylvie Schenk, Maman, war ja auch auf der Shortlist des diesjährigen Buchpreises. Und die Vaterthemen dann so von Deniz Utlu mit Vatersmeer und Nejati Üziri mit Vater Mal. Die Aufarbeitung der Geschichte der Eltern spielt im Moment, würde ich sagen, eine große Rolle. Auch Shida Basyar, Nachts ist es leise in Teheran und Deniz Ode mit Streulicht. Und also es gibt jetzt schon in den letzten Jahren sind da viele, viele Bücher erschienen, die das aufgreifen.
Frau Dröscher?
Ja, und all diese Bücher, die du gerade genannt hast, die sind ja wirklich formal sehr verschieden, ne? Es ist ein sehr komplexes Feld, das da entstanden ist. Und ich habe den Eindruck, das Publikum ist eigentlich dafür bereit. So. Mhm. Und vielleicht gibt es aber irgendwo in den Köpfen des Feuilletons oder so, oder in unseren eigenen, ne, ich will gar nicht so eine Abgrenzung machen, gibt es dann doch noch den Buddenbrook-Moment. Und wir denken, das ist aber irgendwie das eigentliche Erzählen oder so. Also so ganz, ganz, ganz versteckt kann ich zumindest aus meiner Schreibbiografie heraus sagen, ich dachte immer, so muss ich schreiben. Also ich bin 77 geboren, das heißt, für mich war diese Erzähltradition, die Autofiktionale, die war immer da, aber sie war nie so laut und so prominent, dass ich sie mir so zum Vorbild hätte nehmen können. Also weil in der deutschsprachigen Literatur war, glaube ich, Daniel Schreiber wirklich einer der ersten, der so geschrieben hat. Ne? Und das hat ja sehr viel auch mit Vorbildern zu tun. Also was lese ich? Da macht vielleicht jemand auch eine Tür auf in dem, was er schreibt. Und also Judith Herrmann müssen wir einmal kurz ins Feld werfen. Das war natürlich eine Erweckung damals. Als ich die Kurzgeschichten Sommerhaus später gelesen habe, dachte ich, okay, krass, so kann man schreiben und darüber kann man schreiben. Und wir würden diese Geschichten nicht als Autofiktion bezeichnen, weil sie dieses spielerische Moment nicht haben, weil sie den Verwirrcharakter nicht haben und weil sie auch sehr klassische Kurzgeschichten versammeln, ne? Die Sommerhaus später. Also dieses offene, prozessuale, das Maike Herrmann gerade so ins Spiel gebracht hat, das haben diese Geschichten nicht. Aber sie haben das Themenspektrum absolut erweitert.
Und Judith Herrmann ja auch eine Autorin, die noch vor gar nicht so vielen Jahren auf eine absolut misogyne Literaturkritik getroffen ist. Frau Herrmann.
Ich glaube, dass die Themen vieler der Bücher, die wir jetzt aufgerufen haben, eher schwer sind. Das ist vielleicht auch so, wenn man sich mit Familiengeschichte, mit Identität, mit Selbstwertung beschäftigt. Sagen wir so, es sind keine eskapistischen Bücher oder Bücher, die zu einer eskapistischen Lektüre einladen. Die hat es aber tatsächlich auch immer in der Form gegeben. Ich denke an Uwe Timm, am Beispiel meines Bruders. Das war meines Erachtens um 2000 oder so, dass das erschien. Ein Buch, was über das Fehlen des im Krieg gefallenen größeren Bruders und die Rolle der eigenen Person als jüngerer Bruder, der diesen Älteren vielleicht ersetzen sollte, das auch sehr stückwerkartig, sehr vorsichtig, tastend, nicht die große Erzählung behauptend vorgegangen ist. Das waren aber oft Bücher, darauf wollte ich hinaus, die eine Form von Aufarbeitung bedeutet haben. Vielleicht Auseinandersetzung mit Familie, mit deutscher Geschichte, mit spezifisch deutscher Geschichte und deshalb auch eine gewisse Schwere hatten und deshalb auch nicht zum Eskapismus einluden. Und alle Bücher, die wir jetzt aufgehoben haben, sind kommerziell erfolgreich. Sie sind auf dem Markt. Es ist wunderbar. Ja, ich habe vorhin auch über Texte, die das Licht der Welt dann in dem Sinne nicht erblicken, gesprochen.
Die haben dann natürlich nur Sie auf Ihrem Schreibtisch und wir bekommen sie in den meisten Fällen nicht zu lesen. Frau Droscher, Sie haben vorhin so optimistisch gesagt, das Publikum sei bereit für autofiktionale Geschichten, wie auch die aus den Lügen über Ihre Mutter. Ich kann mir aber vorstellen, Sie bekommen wahnsinnig oft bei Lesungen die Frage gestellt, sind das denn auch wirklich Sie in diesem Text? Was antworten Sie auf so eine Frage? Fühlen Sie sich dann manchmal herausgefordert, das Publikum zu erziehen und vielleicht zu erklären, also so ist das mit der Autofiktion, so viel Erfahrung ist da drin und dann mache ich als Autorin noch dies und jenes mit dem echten Leben?
Ja, ist eine gute Frage. Also die Frage kommt tatsächlich sehr, sehr oft. Das ist eine beliebte Frage und ich finde sie auch naheliegend und berechtigt und ich würde mir auch nicht anmaßen wollen, da jemanden zu maßregeln oder zu sagen, nein, 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 das ist alles ganz ästhetisch überhöht oder man darf das nicht eins zu eins. Ich versuche so aufrichtig wie möglich von meinem Schaffensprozess zu erzählen und lade Menschen ein, mir über die Schulter zu schauen und zu erklären, welche Entscheidungen ich getroffen habe. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig in der Diskussion, die wir führen. Ich glaube, es gibt keine pauschalen Regeln oder ganz wenige absolute No-Gos. Also auch so etwas wie, es kann keine Texte aus Täterperspektive geben, würde ich kategorisch niemals so sagen. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich das Wie. Wie ist ein Text gemacht? Welche Prozesse gingen ihm voraus? Und das interessiert die Menschen. Und das sind ja wirklich sehr grundlegende Fragen. Also, wen lasse ich lesen? Wen lasse ich wann lesen? An welchem Moment der Geschichte lasse ich auf gar keinen Fall mehr irgendjemanden lesen? Und was ist das Verständnis von Autorschaft, von Autorinnenschaft, weil da steckt das Wort Verantwortung drin, ne? Also es heißt, die eigene Rede verantworten, wortgeschichtlich. Und das sind Fragen, an denen kann man ganz, ganz viel diskutieren. Ganz, ganz viel. Und das finde ich auch sehr produktiv, das offen und so transparent wie möglich zu tun. Ich kriege natürlich auch im Vorfeld ganz oft die Frage, gibt es irgendetwas, was wir Sie auf gar keinen Fall fragen dürfen? Und ich sage, I don't care. Ich bin wirklich, ihr könnt mich alles fragen. Sie können mich alles fragen. Ich kann ja antworten. Also ich habe, glaube ich, noch nie eine Antwort verweigert.
Frau Altenhof, was ich mich schon ein paar Mal gefragt habe jetzt im Verlauf unseres Gesprächs, Sie als Literaturwissenschaftlerin, wenn Sie ein Dokument hätten, Sie schreiben eine Arbeit zu einem Autor und Sie hätten ein Dokument, wo also nachgewiesen ist, die und die Person hat er gefragt, bevor er das Buch veröffentlicht hat, die oder die hat er nie gefragt. Also Sie hätten so Einblicke eben in die Absicherung, die im Laufe dieses Entstehungsprozesses eines Buches stattgefunden haben. Würden Sie das in irgendeiner Form verwenden oder thematisieren in der Forschung?
Ja, wenn ich Einblicke da rein hätte, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich scheitert es daran, dass sie schwer zu bekommen sind, solche Dokumente.
Ja, genau. Ne? Aber das ist ja das Spannende, auch immer an der Recherche, dann Dinge herauszufinden, die man vielleicht, also die einem sonst erstmal auf den ersten Blick nicht direkt mitgegeben werden. Ne? So, und dass es immer um diesen Kontext geht, also da einen anderen Blick drauf zu entwickeln, als der vielleicht auch erstmal gewünscht ist oder der intendiert ist auch. Einfach einen kritischen Blick. Was Daniela vorhin noch sagte zu den Romanen, mir geht gerade nochmal so durch den Kopf, dass es ja auch etwas ist, was sich eben auch zeitlich verändert. Romane waren auch mal ein weibliches Genre, von Frauen geschrieben und von Männern belächelt in ihren Anfängen, ja. Und inzwischen ist es ja eine Art zu schreiben, die so sehr wohl sehr männlich besetzt ist auch. Man muss einfach auch immer im Kopf haben, dass sich das mit der Zeit eben wandelt und dass auch diese hybriden Formen, die wir jetzt eben sehen, viel in der Literatur, dass sie auch eine Entwicklung sind oder etwas, was jetzt in unserer Zeit entstehen kann, also sozusagen aus der Geschichte heraus auch gewachsen ist.
Es kam schon ein paar Mal das Motiv von Sterben und Tod auf, jetzt in unserem Gespräch. Interessanterweise beginnt ja auch Frau Dröschers Buch mit dem Tod der Mutter, deren Geschichte dann erzählt wird. Tatsächlich ist das häufig so bei autofiktionalen Romanen. Am Anfang dieser Geschichte, der Reise in die eigene Vergangenheit, die eigene Familiengeschichte, steht der Tod eines Familienmitgliedes. Sie beschäftigen sich, Frau Altenhof, auch besonders mit Sterben und Tod, also im autofiktionalen Schreiben, in ihrer Arbeit. Ist das immer noch ein Tabubruch, Sterben und Tod, das Sprechen, das Schreiben darüber? Oder warum scheint das so miteinander verknüpft zu sein, der Tod und die Autofiktion?
Genau, also ich beschäftige mich mit autobiografischen Sterbenarrativen in der zeitgenössischen Literatur. Und natürlich ist wahnsinnig viel schon gesagt worden zu dem Tod. Und der Tod an sich ist überall präsent, also sozusagen medial, auch in der Literatur, in der Kunst. Das ist jetzt nicht ein Thema, was keinen Raum bekommt in unserer Öffentlichkeit. Aber ich setze mich jetzt eben damit auseinander, dass es in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren immer mehr AutorInnen gegeben hat, die eben selber über ihr eigenes Sterben schreiben. Und das ist schon etwas, was ich als neu betrachte und womit ich mich intensiv auseinandersetze. Die eigene Betroffenheit, also entweder nach einer tödlichen Diagnose oder eben auch anderer Familienmitglieder, Partner, die betroffen sind, wo dann eben die Relationalität eine Rolle spielt.
Frau Dröscher?
Also eine sehr beliebte Frage bei meinen Lesungen ist natürlich auch, leben Ihre Eltern noch? Und ich sage dann immer, und wie die leben? Zwar nicht mehr zusammen, aber sie leben. Und das ist, ich habe auch oft gedacht, ich hätte dieses Buch natürlich unter ganz anderen Vorzeichen geschrieben, wenn einer von beiden nicht mehr am Leben wäre. Ne? Ich glaube, das ist eine ganz andere Trauer, die dann mit hineinspielt oder etwas ist abgeschlossen, etwas kann nicht mehr verhandelt werden im Leben. Und es ist tatsächlich kein Zufall, das hatten wir vorhin schon, dass es für viele AutorInnen so der Moment ist, mit dem Verlust eines Elternteils, erst dann kann die eigene Geschichte erzählt werden. Also erst dann darf einem die Kindheit gehören oder erst dann ist dieses Sprechen / Schreiben möglich. Und das finde ich auch total legitim und nachvollziehbar. Ich bin allerdings tatsächlich froh für mich, nur für mich, dass ich das Buch schreiben konnte mit lebenden Eltern. Das ist ein ganz, ganz anderes Schreiben, glaube ich tatsächlich. Aber es rührt an diese sehr kategorische Frage, wem gehört die Kindheit? Wem gehört die eigene Kindheit? Hatten wir immer wieder, auch jetzt im Gespräch, ne? Es sind sehr viel Familiengeschichten und Mütter und Väter und so. Und auch diese Frage ist, glaube ich, nicht kategorisch zu klären. Dann muss man schauen, welche Mittel, formalen Mittel wählt man, um von der eigenen Kindheit zu erzählen, weil die eigene Kindheit heißt, ich befinde mich in einem ursprünglichen Machtverhältnis. Ne? Also das Kind ist das strukturell unterlegene Subjekt in einer Familiengeschichte. Und das heißt, die Kindheit zu erzählen, ist immer ein Stück weit auch gegen diese ursprüngliche Macht zu erzählen, also zurückzuerzählen, zurückzuschreiben. Und ich finde, das ist wichtig auch in dieser Diskussion, ne? Also gerade wenn es um Familiengeschichten geht.
Frau Herrmann?
Da geht es dann also nicht darum, das eine große Narrativ, was welterklärend ist, zu verfassen, sondern das Subjektive, das Stimmige. Und das dazu gehört eben, dass das Brüche hat, dass das ausschnitthaft ist, dass das womöglich unabgeschlossen ist. Und das ist, glaube ich, ein Kennzeichen dieser aktuellen Texte oder vieler dieser Texte.
Ja, und auch die Erzählinstanz, ganz oft sind es unzuverlässige ErzählerInnen, ne? Also die sich selbst die ganze Zeit hinterfragen, erinnere ich das richtig? Kann das wahr sein? Inwiefern kann das wahr sein? Wen könnte ich noch zu Rate ziehen, um an diesem ja sehr fragilen Konstrukt mit Namen persönlicher Wahrheit zu arbeiten, ne? Es ist eigentlich so ein Denkprozess oder ein Suchprozess und der kann gar nicht so eine Buddenbrook-Form haben. Geht gar nicht, unmöglich.
Ich wollte noch auf einen Aspekt zum Abschluss hinaus. Frau Droscher hat es so lässig gesagt, man könne sie alles fragen und sie könne dann zu jeder Frage etwas sagen und ist wahrscheinlich für alle Fragen gewappnet. Aber Frau Herrmann, wenn Sie das aus Ihrer Praxis in der Betreuung von AutorInnen beschreiben müssten, trifft Kritik, ob sie nun in Form von Rezensionen oder einzelner LeserInnenpost den Autor, die Autorin erreicht, trifft da Kritik nicht besonders hart, wenn man die eigene Erfahrung und die eigene Geschichte verarbeitet aufgeschrieben hat?
Sie trifft nochmal anders. Ich weiß nicht, ob es härter ist, aber sie trifft nochmal an anderen Stellen, das glaube ich schon, weil man es nicht abwehren kann auf, das waren halt formal, das waren halt inhaltliche Entscheidungen, sondern weil es stärker mit der eigenen Person zu tun hat. Aber ich erlebe auch oft eine Zurückhaltung. Ich erlebe auch oft, dass Dinge dann eben nicht geäußert werden und dass die Annahme, ein Text sei autobiografisch, auch zu einer gewissen Vorsicht auf der anderen Seite führt. Es ist gleichzeitig verführerisch, weil man immer denkt, man kommt so nah ran, Identifikation ist möglich, man ist geradezu intim hier nah dran. Das nötigt vielen aber auch Respekt und Vorsicht ab auf Rezipientinnenseite.
Wie beobachten Sie das, Frau Altenhof? Wer sind denn Instanzen, die so einen Umgang mit der Autofiktion regulieren, Maßstäbe vorgeben, beeinflussen in der Diskussion?
Ich hatte jetzt gerade im Kopf direkt Richard Sennett zum Beispiel mit Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, die Tyrannei der Intimität. Also Kulturhistoriker zum Beispiel auch, die von außen ja auch so einen Rahmen setzen für das, was gerade, also aufarbeiten, wie, genau, was sind die größeren Zusammenhänge, ja. Da ist zum Beispiel auch, da schreibt er zum Beispiel auch darüber, dass eigentlich die Intimität als eine quasi politische Kategorie sich verwandelt in eine psychologische, ja, in unserem Zeitalter. Dadurch, dass wir immer mehr teilen, also diese Auffassung von dem, was wir mal als öffentliches Leben begriffen haben, hat sich viel mehr ja vermengt mit Privatem. Wir teilen viel mehr über Social Media und so weiter, aber die ganzen Konstruktionen, die dadurch entstehen, diese Fragen, ja, von was ist eigentlich Intimität, was ist eigentlich Authentizität, das muss man quasi kritisch hinterfragen.
Frau Droscher, vielleicht noch ein PS. Ich glaube, ich kann durchaus für sehr viele KollegInnen sprechen. Das ist, glaube ich, so bei den Menschen, die Autofiktion schreiben, dass es so die leise Hoffnung gibt. Naja, vielleicht geht die Kritik, die Literaturkritik, noch einen Schritt mit oder noch einen Schritt weiter eigentlich und achtet tatsächlich zunehmend auf die Form oder entwickelt ästhetische Kriterien für die Betrachtung von Autofiktion und entwickelt vielleicht auch Kriterien, die wir selbst gar nicht kennen. Und das ist ja immer ein großes Geschenk, ne, wenn man auf Literaturwissenschaft oder Literaturkritik trifft, so dass man beschenkt wird mit Perspektiven und Denkfiguren, die man selbst überhaupt noch nicht kennt und gar nicht angelegt hat an den eigenen Text.
Wir machen eine kurze Abschlussrunde mit einem Blick in die Zukunft der Autofiktion. Frau Droscher, Lügen über meine Mutter war Ihr erster so richtiger autofiktionaler Roman, haben wir gesagt. Sie haben auch schon Essays geschrieben über Ihre sozioökonomische Herkunft. Zeige deine Klasse heißt der Essay. Ist man als Schriftstellerin irgendwann autofiktional ausgeschrieben oder haben Sie schon das nächste Thema, über das Sie schreiben wollen, am Wickel? Das autofiktionale Thema?
Ja, es wird ein autofiktionaler Text. Es ist in Ich-Form geschrieben, so viel kann ich verraten. Der Körper ist wieder sehr, sehr zentral. Aber es geht vor allem um meinen eigenen Körper. Und das heißt, ich muss wirklich einfach gar niemanden um Erlaubnis fragen. Es sei denn, ich möchte meinen Körper um Erlaubnis fragen, was ein bisschen seltsam wäre. Und das ist eine große Freiheit, das merke ich. Und ich bin aber vom Typ her, wird mir recht schnell langweilig. Also ich mag es gern, Formen zu erfinden oder auszuprobieren. Oder ich würde ja immer sagen, der Stoff entscheidet über die Form. Es ist gar nicht so, dass ich mich der Autofiktion jetzt irgendwie verpflichtet fühlen würde. Aber mir liegt die Ich-Perspektive sehr und damit kann man sehr weit gehen. Damit kann man ganz großartig experimentieren und das versuche ich gerade.
Wir lesen also einen autofiktionalen Roman über den Körper als nächstes. Frau Herrmann, Sie dürfen sich einen autofiktionalen Roman wünschen, der bei Ihnen auf dem Schreibtisch landet. Was würden Sie gern mal lesen?
Ich bin schon so breit, so gut bestückt worden mit Manuskripten, dass es mir sehr schwer fällt, diese Frage zu beantworten. Ich hänge noch ein bisschen an dem Punkt unseres Gesprächs, wo es um Täterschaft geht und die Frage nach, oh boy, auch ich bedauere, dass das angefangene Gespräch über toxische Männlichkeit, was dieser Band ja eröffnet hat, abgebrochen wurde. Ich finde das ein spannendes Thema, es war noch nicht die richtige Form. Vielleicht ist es auch noch nicht reif für die Literatur. Vielleicht gehört das Thema noch in Männergruppen oder in andere Gruppen, deren Namen ich nicht kenne. Vielleicht gehört es in Therapie, vielleicht gehört es in Soziologie. Aber wenn es soweit ist, dann möchte ich den Text, der sich damit beschäftigt, auch gerne
wünschen
lesen.
Wir es auf Ihren Schreibtisch. Frau Altenhof, einen autofiktionalen Roman, den Sie gerne noch analysieren wollen würden als Literaturwissenschaftlerin?
Also, da ich in meinem eigenen Forschungsgebiet damit befasse, mit dem Erzählen über das Sterben, was ja in sich schon quasi auch ein Widerspruch ist, weil man kann ja nicht über seinen eigenen Tod erzählen. Man kann über den Sterbensprozess schreiben, aber über den Tod kommt man eben nicht hinaus. Also den kann man literarisch verarbeiten. Ich glaube, dass da zum Beispiel auch noch ganz viel Potenzial in der Fiktion läge. Oder eben in der Autofiktion sozusagen das Angefangene und das dann weiter zu verarbeiten.
Das wünschen wir Ihnen auf Ihren Schreibtisch. Ich glaube, der Boom der Autofiktion, der kann auch andauern. Zahlreiche Romane sind noch nicht geschrieben. Wir haben heute über die Ethik der Autofiktion gesprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur. Wer soll eigentlich mitreden, wenn das eigene Leben zum Roman wird? Wie viele mitreden wollen, das haben uns die Praktikerinnen gezeigt, wessen Vorbehalte tatsächlich gehört werden. An vielen Stellen sind es immer noch die Autorin selbst und ihre Produktionsgemeinschaft aus Agentur und Verlag, die eben für die Veröffentlichung entscheiden. Auch die Literaturwissenschaft ist mitten dabei, diesen Entstehungsprozess zu durchleuchten. Ich bin wirklich gespannt, was mal in den Literaturgeschichtsbüchern stehen wird über unsere diese Zeit und ihre Diskussion. Meine Gesprächspartnerin heute waren die Schriftstellerin Daniela Dröscher, Literaturagentin Maike Herrmann von der Agentur Graf & Graf und Literaturwissenschaftlerin Elisa Altenhof. Vielen Dank Ihnen allen dreien für die Diskussion.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und mein Name ist Miriam C. Ich verabschiede mich und wünsche gutes Weiterhören.